We wish you a merry podcast. We wish you a merry podcast.
We wish you a merry podcast and a happy new year.
Andrea Schuster, meine Damen und Herren.
Und Max Oswald.
Willkommen zur Weihnachtsfolge.
Wir haben heute die Weihnachtsfolge. Hurra! Wir freuen uns. Wir stellen euch dieses Mal nicht nur drei Bücher vor, sondern ganz viele Bücher. Für jeden Geschmack ist was dabei. Man kann das alles verschenken, man kann sich's selber wünschen.
Ja.
Boah, Weihnachten wäre ich immer super gerne in Island. Also ich wäre eigentlich immer das ganze Jahr gerne in Island, weil Island mein Lieblingsland ist. So, das war jetzt ein Zungenbrecher. Aber in Island gibt's nämlich an Weihnachten eine Tradition, die so cool ist, dass ich da gerne mal einfach hinfahren würde, wenn Heiligabend ist. Und zwar gibt's da die Jólabókaflóð.
Jólabókaflóð.
Die Jólabókaflóð. Das ist die Weihnachtsbücherflut auf Deutsch. Und zwar ist es so, dass in Island tatsächlich die meisten Bücher in den Wochen vor Heiligabend erscheinen. Und dann gibt's einen Riesenkatalog, wo alle Neuerscheinungen drin sind und der auch an alle Haushalte in Island gratis verschickt wird. Die Leute streichen sich
dann. Krass.
Das ist super, ne? Die Leute streichen sich dann alles an, was sie wollen. Die Angehörigen rennen mit dem Katalog in die Buchhandlung, kaufen die leer, schenken sich die alle an Heiligabend und jetzt kommt der beste Teil. Sie schenken sich nämlich nicht nur Bücher, sondern auch Schokolade. Und dann nach dem Essen muss man nicht mit den Verwandten zusammensitzen und irgendwie über Politik reden.
Um Gottes Willen, Onkel Herbert, jetzt komm weg, ich habe Bücher.
Du darfst deinen Bücherstapel nehmen, du darfst deine Schokolade nehmen, darfst dich in der Ecke sitzen und einfach den ganzen Abend lesen. Ist das nicht der Hammer?
Das ist echt verrückt. Das ist so ein kulturelles Ding in Island.
Das ist, ja. Und das ist voll schön, weil Thorsten Woiwod, der hat das in 60 Buchhandlungen durch Europa, in 80 Buchhandlungen um die Welt geschrieben und der hat das auch mal nach Deutschland gebracht. Also ich bin dafür, dass wir da noch viel mehr hinterher sind. Besonders der Teil mit den Verwandten, dass wir einfach sagen.
Oh, so schlimm gleich. Ich finde, du sollst auch ganz oft Jólabókaflóð sagen.
Jólabókaflóð.
Jólabókaflóð, Jólabókaflóð. Ich finde, wenn man dreimal Jólabókaflóð in den Spiegel sagt, steht ein Yeti hinter dir. Das ist meine Theorie.
Ich würde mir wünschen, dass dann so ein riesen Bücherstapel neben einem erscheint. Also,
gute Wahl, Andrea.
Um euch ein bisschen Jólabókaflóð-Feeling heute zu geben, haben wir wirklich für jeden Lesegeschmack was dabei. Es gibt vier Kategorien. Vier Kategorien. Es gibt die Vielleser, die Gelegenheitsleser, die Weltenversteher. Was sich dahinter verbirgt, erklären wir später. Und die Wiederentdecker. Und wir beginnen, wie es sich für einen...
Du sagst das so schön weihnachtlich.
Ich sag das so schön
weihnachtlich. Wir beginnen mit den...
Wir beginnen, wie es sich für einen Literaturpodcast gehört, mit den Viellesern.
Und den Vielleserinnen.
Und den Vielleserinnen, ja. Es ist überhaupt die schwierigste Gruppe zum Beschenken. Das ist zu beraten sehr schwierig, denn der Vielleser kennt alles und hat schon alles. Und es soll also möglichst aktuell sein, aber auf gar keinen Fall in der Bestsellerliste sein, weil dann hat er es garantiert schon.
Oh, haben die alle so Hipsterzüge?
Hipsterzüge? Ich kenne die nicht. Das ist
oh nee, das ist mir zu Mainstream, das lese ich jetzt nicht.
Nee, das sind ja, ich sehe ja die Leute an sich nicht. Okay. Ich sehe immer nur die Verwandten, die verzweifelt versuchen irgendwas. Okay. Ja, ich weiß es nicht, kenne es vielleicht schon. Ja, wie alt ist es? Hat es bestimmt schon. Also muss man was finden, was nicht so Mainstream ist, aber durchaus einen verbürgten literarischen Wert hat und was quasi Leute auf allen Ebenen anspricht. Und meine Empfehlung, die quasi alle Häkchen setzt, ist dieses Jahr Judith und Hamnet von Maggie O'Farrell. Das hat nämlich dieses Jahr auch den Women's Prize for Literature gewonnen. Nein, Women's Prize for Fiction. Nicht, dass ich lüge. Maggie O'Farrell habe ich entdeckt, die hat eine Autobiografie geschrieben, die heißt Ich bin, ich bin, ich bin. Und dann denkt man sich, wer ist Maggie O'Farrell, dass man ihre Autobiografie lesen sollte. Das ist aber ein ganz spannendes Thema, weil in ihrer Autobiografie geht es tatsächlich um 17 Begegnungen, die sie mit dem Tod hatte. Und es ist quasi, sie erzählt halt ihr Leben immer so an diesen Scheidepunkten. Und die hat einen wahnsinnig coolen Stil. Und dann dachte ich mir, oh, ich muss unbedingt mal einen Roman von ihr lesen. Und jetzt hat sie eben einen ganz neuen Roman geschrieben. Und darin geht es um Shakespeare. Aber es geht eigentlich gar nicht um William Shakespeare, sondern es geht eigentlich um seine Familie. Das Tolle ist auch, sein Name wird nie erwähnt, sondern es geht um seine Frau Agnes, es geht um die ältere Tochter Susanna und die Zwillinge, die heißen eben Judith und Hamnet. Und es ist halt so ein Panorama, Stratford and Avon, wie diese Familie da lebt. Der Vater geht in die Stadt, um Stücke aufzuführen. Es wird halt einfach wirklich diese Familie in den Mittelpunkt gestellt. Und dann passiert aber was Schlimmes, nämlich die Pest kommt nach Stratford und die Zwillinge erkranken. Und das ist ein Ereignis, das sich dann auch später auf Shakespeares komplettes Werk auswirken wird. Und das ist so cool, so, ich weiß nicht, atmosphärisch. Die Menschen sind einem so nahe. Und das ist halt so toll, weil das halt seine Frau einfach von so einer Fußnote in der Literaturgeschichte zur Heldin einer Geschichte macht. Und es ist auf jeden Fall das perfekte Geschenk für viel Leser, weil man hat einfach so schon mal diesen literarischen Bezug, der auch super spannend ist. Auch wenn man jetzt Shakespeare vielleicht nicht so kennt, stolpert man ja doch immer mal wieder über so Referenzen und Anspielungen. Und es ist einfach so atmosphärisch. Man kann sich an andere Orte weglesen. Man erlebt diese Familie und diese Liebesgeschichte zwischen Shakespeare und seiner Frau mit. Und also jeder, der halt, wenn man wirklich viel und gerne liest und halt dann vielleicht auch doch schon das eine oder andere Mal über Shakespeare gestolpert ist oder den halt auch so dieses Leben von Schriftstellern auch überhaupt interessiert. Also da ist Judith und Hamlet einfach eine ganz tolle Empfehlung. Und es ist einfach wirklich so ein schönes Buch, wo man sich dann einkuscheln kann und das abends im Winter lesen kann. Und deswegen finde ich das einfach ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ich habe es sehr gefeiert, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also das ist ein absoluter Tipp für die Vielleser.
Immer wenn ich so Sachen höre jetzt wie zum Beispiel, hey, da wird jetzt die Pest behandelt, dann denke ich mir so, das können wir ja mittlerweile fast schon verstehen. So mit dem Corona-Background, finde ich.
Ja, stimmt. Also haben wir auch zeitgeschichtliche Bezüge heute drin.
Perfekt. Nee.
Also, große Empfehlung von mir.
Bist du eine OW-Christin, Andrea?
Ich bin nicht mal OW-Christin.
Sondern?
Ich bin eine Zeit lang Heiligabend in die Kirche gegangen und dann ist was passiert, weswegen ich nicht mehr in die Kirche gehe. Und zwar war mein Großer da noch ganz klein und wir sitzen in der Kirche und er guckt sich so um und dann war da halt so ein Bild von gekreuzigten Jesus und die singen halt alle und er fragt dann so, Mama, wer ist das? Und dann sage ich, ja, Jesus. Und plötzlich Stille in der Kirche und mein Sohn in voller Lautstärke, die haben das Christkind umgebracht und hat so das Weinen angefangen, dass ich mich seitdem nicht mehr in der Kirche sehen lasse. Aber bei uns ist es voll schön, weil da gibt's immer so auf dem Friedhof, da kommen dann immer so Posaunenspieler und was. Und die spielen dann immer Weihnachtslieder und dann gehen wir mal am Friedhof und alle zünden die Kerzen an und manche haben so kleine Christbäume für den Friedhof. Und dann besuche ich immer meinen Opa und dann hören wir uns ein paar Weihnachtslieder an und dann ist es voll schön weihnachtlich und dann gehen wir heim und machen die Geschenke auf. So.
Das ist schon abstrus, dass das Mordinstrument des Erlösers das Zeichen einer Religion ist. Naja, okay, next one. Was hast du so für Geschenke bekommen in deinem Leben, die du nicht wolltest?
Die ich nicht wollte?
Ja.
Ich kann mich tatsächlich wissentlich an nichts erinnern. Es gibt Geschenke, die ich nicht schenken will, aber was meine Kinder
Niemand
verlangen.
Niemand hat dir was geschenkt, was du blöd fandest? Noch nie?
Ich kann mich nicht erinnern. Es gibt so eine Fotoserie von mir, da bin ich ein Jahr alt und da sieht man so klein Andrea mit einer Puppe, so ha, Freu und mit einem Stoffkätzchen, Freu und dann mit so einer Nachziehbiene, deren Flügel sich drehen und mein Gesichtsausdruck ist so, nein, nein.
Oh, also die Nachziehbiene war's.
Ich nehme es an, aber ich erinnere mich nicht mehr dran.
Und sonst fandest du alles immer toll, weil du hast ja ein sehr aufmerksames Umfeld offensichtlich.
Ja, meine Mama macht immer tolle Geschenke. Wie ist es bei dir? Gab's
ich habe meinen elektronischen Bilderrahmen geschenkt bekommen.
Okay, das ist halt echt.
Da habe ich sehr mit relaten können, als in den Känguru-Chroniken dann das vorkam.
Waren wenigstens Bilder drauf?
Weiß ich nicht mehr.
Hast du nicht
Ich fand es so furchtbar. Ich mir denke, ey, was ist denn das für eine Scheißerfindung? Leute. Wann benutzt du das? Also läuft der die ganze Zeit, das ist ja die wahnsinnige Energieverschwendung. Und wenn nicht, zu welchen Anlässen machst du den? Guck mal, das ist mein elektronischer Bilderrahmen. Da sind jetzt Bilder vom letzten Urlaub drauf, die ich mir nie angeguckt habe bisher. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Nee. Ich habe mal meinem Bruder zum Geburtstag aber was geschenkt. Mein Bruder sagt da ganz nonchalant, dass er Dinge kacke findet. Ich habe mal meinem Bruder was geschenkt, wo er nicht so super Fan von war. Dann hat er einfach gesagt, das war ein Pulli von einem Künstler, den er damals cool fand, ein Musiker. Und er war so, ja, den finde ich hässlich, den ziehe ich nicht an. Aber ich kann ihn mit einem Kumpel tauschen, danke. Und ich war so, okay, bitte? Naja.
Naja, hat er dann wenigstens einen guten bekommen im Tausch?
Ich weiß nicht, ich war jedenfalls sehr befordert von der Situation, weil das hatte ich bisher auch noch nicht erlebt, aber er ist ein sehr lieber Mensch tatsächlich, aber das war so, das war auch schon ewig her, weiß nicht, 10 Jahre her oder so. Und dann nächste Frage, das, weil du das schon ein paar Mal angeteasert hast und ich immer noch nicht weiß, was denn das soll. Was ist die Weihnachtsgurke?
Die Weihnachtsgurke.
Bitte erkläre dich.
Ich habe tatsächlich mein Leben lang gut gelebt, ohne von Weihnachtsgurken zu wissen. Und
ich auch.
Und dann hat mein Sohn aber irgendwann mal so eine Sendung gesehen über Weihnachtsbräuche und da kam halt diese Weihnachtsgurke drin vor und dann war er völlig fertig, dass wir halt Weihnachten ohne Weihnachtsgurke feiern, weil es offenbar in dieser Doku so dargestellt wurde, dass quasi der ganze essentielle Teil alles auf dieser einen Gurke lastet. Und zwar...
Warum?
Und zwar ist es so, du hängst dir eine Gurke, also ich glaube, so die Hardcore-Weihnachtsgurken-Fans machen es mit einer echten Essiggurke.
Die Hardcore-Weihnachtsgurken-Fans.
Es gibt halt auch Gurkenornamente, also wie so Christbaumkugeln halt als Gurke, so eine habe ich auch. Und die hängt man an dem Baum versteckt. Und weil die halt grün ist und der Baum grün ist, ist die relativ schwer zu finden. Und der die Gurke als erster findet, darf das erste Geschenk aufmachen.
Ah,
was bedeutet, wenn wir dann Heiligabend vom Friedhof kommen, dann rennen meine Kinder die Treppen hoch, schmeißen sich gegenseitig um, stürzen sich auf den Baum.
Und so unfair, weil einer ist viel älter als der andere.
Ja,
und jetzt Arschloch.
Psst.
Entschuldigung. Richtiger Blödmann.
Nee, die nehmen sich dann nichts und dann wird halt geschaut, wer zuerst die Gurke findet und der flippt dann aus und der andere weint. Also es ist super.
Super.
Ja,
interessantes pädagogisches Konzept. Aber nee,
Weihnachten
aber
hat immer mehrere Streits bei uns dazu. Das eine ist, dass
der Weihnachtsgurkenstreit ist
der Weihnachtsgurkenstreit ist quasi die Einleitung und es steigert sich dann über den jetzt probier halt mal das Fleisch und ich ja, weil das die letzten 38 Jahre so gut für mich geklappt hat, weil ich immer kein Fleisch esse. Also ich esse mal Spätzle an Weihnachten.
Sehr gut. Oh.
Und
ich wurde stark und groß durch Spätzle mit Soße, sagt man da, wo ich herkomme.
Aber dann streiten wir uns deshalb immer und dann schauen wir, was der Abend noch so für uns bereithält.
Also okay, klassisches Familienchaos. Ja gut, dann jetzt meine nächste Frage hast du mir wieder vorweggenommen. Was wäre das traditionelle Weihnachtsessen im Hause Schuster gewesen? Aber offensichtlich Fleisch, das Andrea nicht mag.
Nee, also bei mir ist es wirklich immer Spätzle mit Blaukraut und Soße. Und da stelle ich mich auch für mich selber in die Küche und mache das einfach. Also das ist die anderen, die können ihr Zeug machen, ich mache immer meine Spätzle.
Aber das Spätzle sind so geil, wenn sie gut gemacht, also wenn sie gemacht sind, ist das so, da braucht man gar nicht
Alkohol mehr. Ich mache die auch richtig gut, aber das Problem ist teilweise, wenn ich irgendwie Leute...
Hast du heute keine gemacht? Wir haben nur Deko-Lebkuchen, wobei die sind nicht nur Deko, die kann man echt essen. Wir haben auch schon ein paar, ich muss gucken, dass ich heute keinen Zuckerschock kriege, deswegen.
Das Problem ist nur mittlerweile, dass ich mir diese Kombi Spätzle-Blaukraut-Soße immer an Heiligabend mache. Und dass, wenn ich Fotos sehe, wo das drauf ist, auf Instagram, hier habe ich was zu essen gemacht, das ist Oktober oder was, dann bin ich so total im Weihnachtsfieber, weil ich das so damit verbinde.
Du hast dich so pavlovische Hundmäßig konditioniert auf Spätzle mit Blaukraut.
Genau, fange ich an zu speichern.
Sehr geil.
Was wird bei euch gegessen im Hause Oswald?
Ah, das ist immer, da gibt's keine Regel. Das ist immer mal so. Also als meine Oma noch gelebt hat, war es immer so völlig übertrieben. Da gab es gefühlt einfach alles. Und jetzt ist es mal so. Das ist immer eigentlich anders.
Boah, da fällt mir gerade ein, ich hatte eine Kollegin, ihr Bruder war Koch und die haben jedes Weihnachten ein exotisches Tier gegessen. Und dann sage ich, was gab's denn dieses Jahr? Und sie, Krokodil.
Ein Krokodil schmeckt wie zähes Hühnchen tatsächlich. Das ist nicht so geil. Also ich esse auch schon ein paar Jahre kein Fleisch mehr, aber damals habe ich das auch mal probiert in einem afrikanischen Restaurant und ich war so... Ich muss kein Krokodil essen. Es ist völlig in Ordnung, das nicht zu essen.
Also voll lustig, wieder die weil manche essen ja immer nur Würstchen an Heiligabend und die essen dann...
Andere übertreiben es so völlig, so Amerika-Klischee-mäßig mit ganz... Andere gar nicht.
Nee, bei mir Spätzle mit Blaukraut und Sauce. So, machen wir weiter mit dem Gelegenheitsleser.
Leserinnen und Leser.
Die Gelegenheitsleser sind eigentlich auch nicht recht viel leichter zu bedienen als die Vielleser. Aus dem Grund, dass die Gelegenheitsleser gerne mehr lesen würden, aber sie kommen irgendwie nicht dazu und es ist ein bisschen schwierig. Und es muss halt entweder super spannend oder super witzig sein, dass sie am Ball bleiben, weil sonst ist man abends von Netflix zu sehr abgelenkt oder man schläft gleich ein und deswegen brauchen wir Bücher, die entweder einem gleich so die Lachmuskeln oder die Schweißperlen irgendwie beanspruchen.
Erinnert mich dann an Quality Land 2 jetzt mit du hast keine Ahnung, was in diesem Kapitel passieren wird.
Oder? Genau, also das wäre auch nochmal so ein Tipp, wenn es in die lustige Richtung geht, dann auf jeden Fall Quality Land. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4.
Let's see.
Und ich habe mich jetzt mal hier für unsere Gelegenheitsleser komplett aus meiner Komfortzone rausgewagt. Ich bin so stolz auf mich. Es hat auch mal eine Zuhörerin geschrieben, wollt ihr mal Thriller empfehlen? Und ich so, puh, weil ich ja immer so Angst habe.
Oh Gott, das ist ja putzig, weil ich doch immer so Angst habe.
Ja, nee, ich habe echt immer ganz schlimme Angst. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt für die Zuhörer und für die Gelegenheitsleser, die dieses Weihnachten beraten werden wollen und beschenkt werden wollen, lese ich jetzt mal einen Thriller. Und zwar habe ich mir von Arno Strobel das neueste Buch ausgesucht. Das heißt Die App. Eine Kollegin fand nämlich offline von ihm wahnsinnig gut. Und dann dachte ich mir, gut, dann schnappe ich mir das Neue, was so ziemlich das Gegenteil von offline ist. Weil da geht's um so, kennst du diese Smart-Home-Systeme?
Jein, also ich habe sowas nicht, aber ich weiß, dass sowas existiert.
Also ich finde das super gruselig. Freunde von mir wollten sich auch mal ein Haus mit so einem Smart-Home-System bauen. Da habe ich gesagt, nee, da gehe ich nicht rein. Also das ist, nee, ernsthaft.
Ich kann es gerne auf einem öffentlichen Platz treffen, aber nee.
Nee, da komme ich nicht. Nee, das ist halt wirklich, dass quasi alles in dem Haus, also jedes Gerät, jedes LED-Licht irgendwie vom Computer gesteuert wird. Und dann kannst du halt einfach so in den Raum hineinrufen, irgendwie Licht oder... Weiß nicht, mach mir einen Kaffee.
Ah, ich finde das aber auch gruselig.
Ja, das ist super gruselig.
Ich kann das auch nicht so, ah. Na? Da bin ich dann doch nicht jung genug für, dass ich das irgendwie für normal und cool halten kann. Das ist immer so, ah.
Also ganz ehrlich, wenn ich den Maschinen die Kontrolle über mein Leben gebe und Maschinen sind nicht nett, da ist doch ein Smart Home quasi eine Todesfalle, oder?
Ja. Und immer lieb zum Staubsaugerroboter sein, wie wir herausgefunden haben.
Das haben wir schon festgestellt. In die App geht's um Hendrik. Das ist ein junger Arzt, der kommt eines Abends heim, also eines Morgens eigentlich nach der Nachtschicht im Krankenhaus und seine Verlobte ist fort. Die ist wirklich ohne ein einziges Wort verschwunden. Sie hat ihm auch keine Nachricht geschrieben, nix. Und die hätten in einer Woche heiraten sollen. Und er ruft halt die Polizei an, weil er sich denkt, oh Gott, irgendwas ist meiner Verlobten zugestoßen. Und die Polizei sagt, naja, dann hat die halt kalte Füße bekommen. Schauen Sie mal nach. Es fehlt halt tatsächlich auch ihr Koffer. Und dann sagen sie halt, ja, dann ist sie halt abgehauen, das ist jetzt kein Fall für uns. Und Hendrik ist immer so im Zweifeln, naja, hat sie ihn jetzt wirklich verlassen, obwohl die super Beziehung hatten? Oder ist irgendwas passiert? Er schreibt dann auf Facebook eben so einen Suchaufruf nach seiner Freundin und bekommt dann eine Nachricht von einer jungen Frau, deren Mann ein paar Tage vorher auf ähnliche Weise verschwunden ist. Also auch Koffer gepackt, keine Nachricht und zack, weg. Also konfrontieren sie die Polizei damit, sagen, da passiert was, da sind mehr Leute betroffen. Und die Polizei sagt, naja, eine junge Frau und ein junger Mann verschwinden fast gleichzeitig. Dann hatten die halt was miteinander, immer noch keinen Fall für uns.
Also da fehlen auch die ganzen Sachen in der Wohnung und so.
Nee,
also
nicht alle
keine
Sachen.
Spur von ihr oder...
Zahnbürste,
also das,
Klamotten.
Was man auch mitnehmen würde, wenn man wirklich sich man aus dem Staub machen wollen würde.
Ja, also jetzt, okay. Bei mir würde man es leicht merken, weil ich hätte dann so 30 Kisten Bücher abzutransportieren.
Du wärst mir richtig, richtig schlecht auf der Flucht auf jeden Fall, ja.
Nee, aber wenn man halt jetzt sagt, einfach...
Warte, meine gesamten Werke von Kafka, die sind wichtig.
Ja, das ich hätte kein leichtes Gepäck. Aber wenn du jetzt sagst, du willst ein Wochenende oder eine Woche oder sowas weg sein, das fehlt in etwa. Also auf jeden Fall, er versucht weiter auf eigene Faust zu recherchieren. Dann verschwindet auch die Julia, das ist die, eben deren Mann schon verschwunden ist. Also es wird immer absurder und er stellt fest, das Einzige, was die eigentlich alle gemeinsam hatten, war das Smart-Home-System auf dieser App.
Da.
Und es ist halt wirklich so spannend. Ich hatte teilweise echt so Angst. Ich bin so froh gewesen, dass ich meinen Rollladen jeden Morgen mit von Hand aufziehen muss. Und so. Weil du selber aber immer den ganzen Thriller über am Überlegen bist. Ja, hat's jetzt wirklich was damit zu tun oder ist da was anderes? Wem kann man vertrauen, wem kann man nicht vertrauen? Was ist jetzt da eigentlich wirklich passiert? Und es ist wirklich so verdammt spannend und das liebe ich ja an Thrillern, wenn man wirklich bis zum Schluss nicht weiß, was ist jetzt eigentlich los und wem kann man vertrauen. Ich mag das nicht, wenn man von der ersten Seite an weiß, was los ist. Also wirklich für alle, die sagen, nee, ich schlafe abends immer ein, ich kann da nichts lesen oder sowas, dann wäre die App tolles Geschenk. Weil da macht man garantiert kein Auge zu.
Ich kann Horror echt auch nicht gucken oder lesen wahrscheinlich auch nicht. Ich habe mich noch nie an Literatur getraut, aber ich habe immer so, ich habe die Verfilmung von Es gesehen oder Es. Von, ich finde, man muss Es sagen, weil Es klingt einfach, was wäre so der Buchstabe von Stephen King halt, die neue. Und ich kann, glaube ich, 2 Wochen nicht richtig schlafen. Oh Gott, also ich habe da so richtig, mir gehen so Horrorfilme, gehen mir wahnsinnig nah. Ich finde, das ist, boah, Hilfe. Da kann ich dich sehr gut verstehen. So, Andrea, ich habe ein AB-Spiel vorbereitet.
Yay.
The most generic podcast thing to do. Aber es wird toll.
Wird's weihnachtlich?
Weihnachtlich, natürlich. Wir fangen einfach direkt an. Last Christmas oder Wonderful Dream?
Ich glaube, ich kenne Wonderful Dream nicht.
Wonderful Dream. Oh Gott, ich mache immer, jetzt letzte Folge war es peinlich, weil ich Wiener Dialekt gemacht habe und jetzt muss ich singen. Wonderful Dream.
Ach, das ist das? Die Cola-Werbung.
Unter anderem die Erfrischungsgetränk-Werbung.
Die Soda-Werbung. Ja, dann nehme ich Wonderful Dream.
Echt? Ich hätte es volle Kanne Guilty Pleasure-mäßig gesagt, es wäre bei mir Last Christmas.
Echt jetzt?
Wenn schon, dann richtig schlimm. Ansonsten, hast du ein Lieblingsweihnachtslied oder Winterlied oder so? Ich glaube, Andrea stand noch nie der Mund so lange offen wie gerade. Das ist wahrscheinlich die krasseste Frage, die ich jemals gestellt habe in diesem Podcast, offensichtlich.
Es heißt, A Spaceman Came Traveling und das hört sich so gar nicht nach Weihnachtslied an, aber ich glaube, es ist auf der Metaebene ein Lied über Weihnachten.
Ich hätte super basic Let It Snow von Frank Sinatra gesagt.
Echt?
Aber
nee.
Okay. Also, willst du an Weihnachten lieber ein Geschenk bekommen, das du hast, oder soll eine Person anwesend sein, die du hast?
Das Geschenk.
Ja, ich auch.
Weil da muss man nur irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Minuten Fake Smile und danke. Oh, was ist denn das da drüben? Aber eine Person, die kann man so schlecht
ignorieren. Schau mal, eine Weihnachtsgurke. Okay, verstehe. Ein paar Sachen hast du, glaube ich, schon so halb beantwortet, aber dann essen gehen oder selber kochen, wenn du es dir raussuchen könntest?
Wenn ich es mir raussuchen könnte, würde ich essen gehen.
Okay.
Hallo, ich koche schon genug jeden Tag.
Okay, dann essen ganz oder gar nicht.
Gar nicht.
Entschuldigung. Nee. Den Kindern sagen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt oder es sie selbst rausfinden lassen.
Ah. Oh. Ist dir das Konzept einer anthropomorphischen Personifizierung geläufig?
Gesundheit.
Da merkt man, dass du kein Pratchett-Leser bist. Nein, ich versuche meinen Kindern früh genug beizubringen, dass es anthropomorphische Personifizierungen gibt. Also sprich, dass diese Dinge existieren, solange sie nur genug daran glauben.
Okay, meine Folgefrage wäre gewesen, oder verurteilst du es grundsätzlich, einen alten weißen Mann deine Kinder mit einer Rute schlagen zu lassen, wenn er sie für nicht artig hält?
Oh, hallo.
Which is a very Weihnachtsmann thing to do.
Jetzt mal die Frage, kommt bei dir der Weihnachtsmann oder das Christkind?
Weder noch.
Also, ja, aber als du ein Kind warst, wer hat die Geschenke
gebracht? Ja, Weihnachtsmann. Ich war ein Weihnachtsmann.
Schau, bei uns ist es nämlich das Christkind.
Christkind ist sehr präsent in Bayern. Das ist, glaube ich, in Restdeutschland nicht so doll.
Aber weißt du, woher das kommt, diese Aufspaltung?
Aus dem Himmel.
Nein, nee. Das ist eine total verrückte Geschichte. Also pass auf, alle haben sich immer gedacht, krass. Boah, der Weihnachtsmann ist so toll, der bringt uns Geschenke, ist der beste Mann hier an Heiligabend. Und dann hat, also wenn ich es richtig erzähle, Martin Luther damals gesagt, Moment, der beste Mann an Heiligabend sollte nicht der Weihnachtsmann sein. Es sollte sich um das Christkind drehen und hat dann halt gesagt, kommt, liebe Kinder, das Christkind bringt euch die Geschenke. Und lustigerweise hat es Bayern, was ja so mit Martin Luther nicht so viel zu tun hat, gesagt, Christkind, gute Idee. Und alle, nee, wir bleiben beim Weihnachtsmann.
Okay. An der Stelle soll kurz gesagt sein, dass es natürlich außerhalb des Christentums noch andere sehr wundervolle Religionen gibt, aber da wir beide christlich sozialisiert wurden, ist das so unser Themengebiet gerade, nur das hier.
Es gibt ja auch in christlichen Kulturen, bringt ja jeder irgendwie andere Geschenke. Also in Italien ist es die Befana, die Weihnachtshexe, die kommt am 6. Januar, glaube ich.
Du kennst dich erstaunlich gut aus.
In Holland ist es Sinterklaas.
Ich wollte ja eigentlich so durchballern.
Nein,
so, nee, hier, jetzt, ich habe hier richtig viel Weihnachtsmann-Content.
Wir machen hier pädagogischen Mehrwert. Sinterklaas, der bringt die schon zu Nikolaus. Und in Island, um mal wieder zu Island, die haben 13 Weihnachtswichteln. Da kriegst du dann 13 Tagen was. Das ist der Hammer.
Richtig viel Island in dieser Folge. Jolla Bukkaflot.
Jolla Bukkaflot.
Ein Film schauen oder was vorlesen?
Ach, ein Film schauen.
Oh, im Literaturpodcast. Oh. Okay, welche Geschichte ist herzenserwärmender? A Christmas Carol von Dickens? Oder der kleine Prinz von Saint-Exupéry.
Ich möchte jetzt keinen Shitstorm provozieren, aber ich bin kein großer Fan des kleinen Prinzen. Also würde ich dann doch...
Okay.
Ja, ich finde es so Depri. Also ich finde es extrem Depri. Ich würde dann doch eher A Christmas Carol nehmen, weil das endet dann auch so positiv.
Ich finde beides sehr geile Bücher und sehr geile Geschichten, deswegen. Übrigens, wusstest du das, habe ich extra danach geguckt, der volle Name von Antoine de Saint-Exupéry ist Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger Victorin de Saint-Exupéry. Ich glaube, die Grabsteininschrift hat einfach das Dreifache gekostet von der normalen. So.
Oh Mann.
Frag mich, ob sie bei dem seinen Ausweis irgendwann einfach nur so Punkt, Punkt, Punkt hingeschrieben haben nach dem vierten Vornamen. Aber ja. Weihnachtsmarkt oder zu Hause einmummeln?
Zu Hause einmummeln.
Okay.
Ich habe eine Profikuscheldecke.
Mit Ärmeln?
Ja.
Decke mit Ärmeln. Eine Decke mit Ärmeln. Weihnachtspulli oder Weihnachtssocken?
Ich habe einen hässlichen Weihnachtspulli, der sehr kuschelig ist, aber Weihnachtssocken trage ich tendenziell häufiger.
Also, du bist eine Sockenfrau.
Ja.
Geschenke aufpacken. Am 24. oder am 25.?
24.
Wann genau?
Abends nach dem Friedhof und nachdem die Weihnachtsgurke.
Nach dem Friedhof klingt echt krass.
Das ist aber so atmosphärisch und schön. Irgendwelche
Rituale vollziehen. Das ist atmosphärisch, das sagen Leute, die Rituale durchführen auch. Ach ja, diese brennende Ziege, das ist...
läuft alles sehr gesittet ab und sehr schön.
Auch Dinge, die Leute, die Rituale tun würden, sagen würden.
Also, dann streich den Friedhof, nachdem die Weihnachtsgurke gefunden wurde.
Okay, erst Gurke, dann Geschenk.
Ja.
Gehen wir mal davon aus, du hast einen Kamin. Mit wem würdest du lieber mit einer heißen Tasse Tee oder welchem Getränk auch immer vor eben diesem Kamin sitzen? Hagrid oder Dumbledore?
Boah.
Oder kommst du aufs Getränk an? Also würdest du mit Hagrid lieber saufen und mit Dumbledore philosophieren oder so?
Ich glaube, ich würde zu Hagrid tendieren.
Weil er auch das Kaminfeuer wieder sehr einfach anmachen kann, wenn es ausgeht.
Ja, nee, ich glaube, der ist halt einfach gemütlicher und der hat dann auch immer irgendwie so ein Tier dabei, was man streicheln kann. Ich glaube, das wäre sehr gemütlich. Mit Dumbledore, glaube ich, wäre es so ein bisschen steifer. Weißt du? So ein bisschen.
Zu prätentiös.
Ja.
Oh, weißt du eigentlich, wo Weihnachten herkommt? Und du so, ja, auf jeden Fall. Ich kenne alle Weihnachts-Funfacts. Du kannst mir nichts erzählen.
Natürlich. Ja, nein, Hagrid. Ich würde Hagrid nehmen.
Okay. Letzte Frage. Welcher Hugendubel ist der schönere? Stachus oder Marienplatz?
Na, Stachus, weil da bin ich. Es ist immer schön.
Hier habe ich nicht gefragt, ob dein Herz irgendwie noch am Marienplatz hängt oder so, weil da warst du ja auch mal. Ne?
Ich habe 17 Jahre. Ich war 34, als wir den Marienplatz zugemacht haben. Also ich habe da tatsächlich mein halbes Leben gearbeitet und ich bin da schon sehr, sehr dran gehangen. Aber jetzt mittlerweile ist es halt eine ganz andere Filiale. Und Stachus bin ich jetzt seit 2 Jahren und das ist Familie. Das ist einfach schön.
Okay. Ansonsten hätte ich gesagt, wenn dir die Frage zu heikel gewesen wäre, wo hättest du gerne mal eine Hugendubel-Filiale, wo du arbeiten würdest? Du kannst es dir raussuchen.
Tatsächlich haben ein paar Kollegen und ich uns überlegt, dass wir eine Giesing-Filiale machen.
Ich dachte jetzt eher an so Sachen wie auf dem Himalaya oder nee, whatever. Du bist einfach
in Giesing. Okay. Und wir würden dann aber das komplette Sortiment einfach auf Giesing ausrichten. Also dass man, wo haben sie denn die Restaurantführer? Und da wird dann einfach nur der Borzenführer stehen und so. Den gibt's übrigens wirklich.
Das glaube ich dir sofort.
Und für alle, die jetzt nicht in München sind, Borzen sind...
Kneipen.
Mit Charme.
Wie würdest du Giesing als Viertel beschreiben, für die Leute, die es nicht kennen?
Giesing. Ich sag mal so, das ist München mit sehr, sehr viel Charme.
Also ich glaube, wenn du durch Giesing läufst, dann wird jedes Klischee, das Leute von außerhalb über München haben, falsifiziert. Nix schickimicki. Nee.
Keine Leute mit Tracht und Lederhosen. Giesing ist das Neukölln von München.
Wahrscheinlich eher die Neuköllner. Ich glaube, die sind. Aber ja.
Wir machen weiter mit Geschenken für die Weltenversteher. Weltenversteher, das sind die Leute, die immer am Puls der Zeit sind, super informiert sind und ganz spannende Themen haben, über die man mit ihnen diskutieren kann. Und die immer wieder nach neuen Büchern suchen, um irgendwelche Themen zu lernen, zu vertiefen.
Auch bekannt als Sachbücher. Hier haben wir die unsichtbaren Frauen, habe ich dabei. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, das sich wirklich als Geschenk eignet für Leute, die sich viel mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, die sich mit Feminismus auseinandersetzen. Was daran super interessant ist, im Vergleich zu anderen Büchern über Feminismus, finde ich, ist, dass es so von oben bis unten mit Studien und Quellen und Nachweisen und Statistiken halt gespickt. Ich meine, dieses Buch hat 50 Seiten Anhang mit 1200 oder noch mehr Fußnoten. Also das ist interessant, weil da werden dir so viele Fakten und Zahlen um die Ohren gehauen, dass du gar nicht anders kannst, als diese Themen ernst zu nehmen. Ich glaube kaum, dass man das lesen kann und nachher sagen, ja nee, aber ich finde, das ist jetzt... Nee, also sie hat alles perfekt recherchiert. Du. Also da geht es um alle möglichen Themen. Durch das ganze menschliche Leben hindurch wird halt gezeigt, wie quasi, also der Untertitel von Unsichtbare Frauen ist, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und das ist wirklich krass. Also je mehr man da liest, denkt man sich, warum, wie, was, mega krass. Also die spricht viel von einer Gender-Data-Gap, dass halt über viele Sachen einfach gar keine Daten erhoben werden, weil in fast jedem Lebensbereich das Männliche als der Standard angesehen wird. Also Mann gleich Mensch und Frau ist quasi nur eine Spielart des Menschen. Mhm. Und du denkst dir so, das hört sich so falsch an irgendwie. Ist es auch, aber die Welt ist halt nun mal so, dass das wirklich so ist. Also es geht da über alles mögliche. Es geht um öffentlichen Nahverkehr, es geht um Stadtplanung. Du denkst dir so, hä, was hat denn das mit Gender zu tun? Eine Menge! Und du liest das und denkst dir so, ja krass, stimmt. Also zum Beispiel, dass die meisten Verkehrskonzepte von Städten darauf ausgelegt sind, auf dem männlichen Standard, auf dem Standard einer bezahlten Arbeit. So, ich bin zu Hause, da ist Freizeit, ich fahre zur Arbeit, da ist Arbeitszeit und wieder zurück. Und nicht auf den Tätigkeiten, weil die meiste Care-Arbeit, also die nicht bezahlte Arbeit wie Kinderbetreuung, Haushalt, was, wenn man mal alleine wohnt, merkt, dass das viel Arbeit ist. Für 75% wird weltweit die von Frauen gemacht. Und Frauen haben dadurch zum Beispiel, jetzt mal ganz kurz beim Stadtplanungsthema zu bleiben, viel mehr unregelmäßige Wege. Und dann, was halt so geil ist, sie zeigt das, also was ich auch sehr gut finde an diesem Buch, was andere Bücher nicht ganz so den Fokus drauf legen, ist, sie zeigt halt auch Lösungswege auf. Mhm. Also was man machen könnte, damit es besser werden würde. Zum Beispiel, es gibt öffentliche Parks, an denen man Sport machen kann, aber Frauen trauen sich da nicht hin. Was macht man? Man macht kleine Bereiche in den Parks, damit sich Frauen, und zack, auf einmal trauen sich Frauen da wieder hin. Man könnte das öffentliche Verkehrsnetz anders machen. Nur so grober Umriss. Was ich richtig krass fand, war das Kapitel über Medizin, weil es tatsächlich in mehreren Studien herausgefunden wurde, dass männliche und weibliche Körper sich bis auf die Zellebene unterscheiden. Mhm. Und die meisten Studien aber an Männern durchgeführt wurden oder werden und nur partiell mit Frauen. Und selbst wenn Frauen mit einbezogen wurden, dann wurden die Daten nicht geschlechtermäßig getrennt, was halt dazu führt, dass es zum Beispiel Medikamente gibt, die wirken bei Männern, weil das der offizielle Standard ist, der männliche Körper gleich Standard, der weibliche gleich eine Abweichung vom Standard, was total krass ist, wie gesagt. So, wenn es dann Medikamente gibt, die für Männer wirken, heißt es nicht, dass sie auch für Frauen wirken. Und umgekehrt halt auch. Also wenn man irgendein Medikament testet und das funktioniert bei Männern nicht, wird sofort gesagt, das funktioniert nicht. Und für Frauen, denen hätte es eventuell helfen können. Aber da in weiten Strecken die Wissenschaft das zum Teil immer noch ignoriert und auch da relativ rückschrittlich ist. Also sie zeigt da richtig, richtig, richtig gut auf, durch jeden quasi Lebensbereich hinweg, was die Probleme sind, was man tun könnte. Sie nennen positiv Beispiele aus Ländern, die es besser machen als der Großteil der Welt. Und das ist einfach, ich glaube, auch für Leute, die sich viel mit Feminismus auseinandersetzen, mit Sexismus, Antisexismus, dass man da trotzdem eine Menge mitnehmen kann und vor allem halt alles belegt durch Studien. Also man kann sich, wenn man möchte, richtig lang mit, also man kann sich sowieso lang mit dem Buch auseinandersetzen, aber wenn man dann noch tiefer gehen möchte, hat man da krass die Möglichkeit dazu. Deswegen ist es das perfekte Geschenk für Leute, die sich eh damit auseinandersetzen, aber auch das perfekte Geschenk für Leute, von denen man selber vielleicht die Meinung hätte, dass sie sich mal damit auseinandersetzen sollen. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, ich fand es richtig gut.
Ich finde es super spannend, weil wie das mit der Medizin zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema, was ich auch schon öfter gehört habe, dass zum Beispiel Frauen ganz andere Herzinfarktsymptome oder was haben. Oder auch mit der Technik, dass halt Frauen eigentlich ganz andere, ja wie soll ich sagen, technologische Lösungen vielleicht auch bräuchten als Männer bei bestimmten Sachen. Das Buch, das ich mitgebracht habe, ist fast so ähnlich, aber setzt sich mit Rassismus auseinander. Das ist How to be an Anti-Racist von Ibram X. Kendi. Und das ist das perfekte Geschenk für alle, die dieses Jahr vielleicht sich mit der Black Lives Matters Bewegung auseinandergesetzt haben. Das ist ja dieses Jahr auch ein großes Thema gewesen. Und die dann, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, vielleicht gelesen haben. Und die sagen, ach ja, jetzt bin ich so in dem Thema drin, ich würde gerne noch ein bisschen mehr auch wissen, da ist das Buch halt perfekt, weil er sagt, es reicht nicht, nur aufzuhören, rassistisch zu sein. Also die Beispiele, die Alice Hastas ja bringt, diese ganzen Alltagsaggressionen, Mikroaggressionen, wenn man die abstellt, dann würde das ja nicht bedeuten, dass dann das Spielfeld für alle gleich ist, weil auch eben schwarze BPOC-Leute eben technologisch zum Beispiel oder gesellschaftlich benachteiligt werden. Es gibt auch zum Beispiel dieses Video, was mal viral ging mit diesem rassistischen Seifenspender. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Was?
Rassistischer Seifenspender.
Okay, was ist das damit auf sich?
Das haben Leute gedreht. Ein Schwarzer hat immer seine Hand unter den Seifenspender gehalten, hat nicht reagiert. Und bei dem Weißen schon. Und das ist einfach aus dem Grund, dass...
Ah!
Ja, und das ist halt einfach aus dem Grund, dass die arbeiten mit so Lichtsensor. Und weiße Haut reflektiert Licht halt stärker als schwarze Haut. Und deswegen
nicht dein Ernst.
Ist mein Ernst.
Und, Alter Schwede.
Und was Ibram X. Kendi halt macht, ist, dass er halt einfach sagt, wir müssen wirklich schauen, woran scheitert es, dass wir nicht auf einer Ebene sind und dann aktiv reingehen. Also nicht passiv sein und halt einfach jetzt keine blöden Sprüche mehr bringen, sondern aktiv in die Politik, in der Industrie und uns anschauen, was sind da für Mechanismen, die man ändern müsste. Und das hört sich dann erstmal so ein bisschen trocken an, aber er beschreibt es halt auch immer mit Geschichten aus seinem Leben. Also es geht wirklich von, wie sich seine Eltern getroffen haben, über seine Jugend bis zu dem Zeitpunkt, wo er selbst auch lebensgefährlich erkrankt. Und er schreibt es halt sehr vom Herzen weg, eben immer mit seiner eigenen Geschichte im Hintergrund und erläutert da so seine Thesen. Und das ist halt wirklich ein Thema, mit dem man sich sehr auseinandersetzen sollte. Und bevor dann wieder alte weiße Männer sagen, oh, da wird Rassismus vorgeworfen. Nein, Ibram X. Kendi schreibt am Anfang auch, es können auch schwarze Leute keine Antirassisten sein. Das ist wirklich ein Buch für alle, die sagen, es ist ein Thema, da möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen. Also es ist auch ein tolles Geschenk eben für die, die da sagen, da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr dazu wissen.
Andrea.
Max.
Was ist das Beste am Weihnachtsgeschäft im Buchhandel? Dass es endet?
Dass es endet. Nein, das Weihnachtsgeschäft ist halt super wichtig für den Buchhandel. Also deswegen, Leute, lauft in die Buchhandlungen.
Bücher kaufen.
Bücher kaufen, wenn ihr sagt, vielleicht nicht das beste Jahr, dass wir alle in die Buchhandlung laufen, im Internet bestellen und zwar nicht bei dem bösen The Shop, sondern
genau.
Bei euren Lieblingsbuchhändlern. Weihnachtsgeschäft, das ist so ein Ausnahmezustand. Und ich glaube, das Beste am Weihnachtsgeschäft ist, man geht dann da raus und man ist halt wirklich so auch ein Team und es schweißt einen zusammen. Man hat halt wirklich das Gefühl, ich habe was gemacht. Und ich finde es halt auch einfach so schön, sich...
Der Schützengraben des Vertriebs.
Der Schützengraben des Vertriebs, das ist ein cooles Wort. Nein, aber es ist ja das Coole, weil halt ganz viele Leute auch in die Buchhandlung kommen, die sonst vielleicht jetzt eher selten in eine Buchhandlung kommen. Und da kann man sich halt von seiner coolsten Seite präsentieren.
Was ist deine coolste Seite?
Die coolste Seite ist das Literatur.
Die Linke, hätte ich jetzt gesagt, einfach.
Nein, aber du kennst auch diesen Spruch. Ich meine, der ist schon so ausgelatscht, aber ich mag den, dieses wer keine Bücher liest, der lebt ein Leben. Wer Bücher liest, der lebt 1000 Leben. Ich weiß, ja, 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber es gibt so viele Leute, die halt sagen, okay, ich komme jetzt mal hier in die Buchhandlung, weil meine Tante wünscht sich irgendein Buch und die sonst vielleicht selber nicht kommen würden und mit denen man dann aber ins Gespräch kommt und dann plötzlich das Gefühl hat, hey, ich glaube, die sehe ich bald wieder. Das freut mich immer.
Ah, gut. Was ist das Schlimmste am Weihnachtsgeschäft? Im Buchhandel. Dass es endet.
Das auch, ja. Nee, es ist halt manchmal, weil halt in normalen Jahren schon sehr viele Leute kommen, dass ich manchmal Kunden sagen muss, es tut mir jetzt sehr, sehr leid, aber es passiert jetzt gleich ein Unglück, wenn sie mich nicht gehen lassen, weil ich halt manchmal echt nicht aufs Klo komme.
Lulu machen. Sie redet von Lulu machen.
Nein, das ist halt wirklich so oft so ein bisschen Fließbandarbeit schon. Und das ist dann manchmal schwierig, sich mal einzustellen und dann halt auch manchmal zu sagen, ich muss jetzt aber wirklich...
Es soll sogar Podcast-Aufnahmen geben, bei denen Leute aufs Klo müssen.
Max!
Ich war doch der Schuldige.
Ja.
Naja, okay. Dann, was war dein schönstes Weihnachtserlebnis im Buchhandel? Hast du mal so ein kleines Weihnachtswunder erlebt? So in den letzten 3 Minuten. Oh Gott, ich brauche noch einen Roman!
Nee, in den letzten 3 Minuten nehmen die Kunden in der Regel alles, was noch da ist. Also die letzten 3 Minuten an dem Tag vor Heiligabend oder noch Heiligabend, wie lange haben wir da offen?
Boah, das ist so richtig.
14 Uhr, das ist, geben okay. Sie einfach irgendwas. Ich so, bitteschön. Aber dann schaue ich trotzdem noch, dass es irgendwas Cooles ist.
Hier diesen 150 Euro teuren Bildband über die Architektur des antiken Wien.
Ja, wenn ich
einfach so ein Reiseführer. Hier, ein Reiseführer von Erfurt. Schöne Grüße ans Social Media Team. Das ist ein Insider.
Nee, also da ist dann kein Anspruch mehr. Ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn die Kunden an dem Tag kommen. Also es gibt immer so eine Phase, dann kommen die Bestellungen halt nach den Feiertagen. Und wir wissen die Uhrzeit und danach ist es halt einfach zu spät. Und dann kommen sie 5 Minuten oder 10 Minuten oder sonst was später. Und dann sage ich halt, ich kann es ihnen nicht garantieren. Und dann sind halt die Gesichter lang. Und dann aber warum? Und man versucht ja, wir schauen halt auch mal, ob es in anderen Filialen ist oder sowas. Aber wenn dann halt so diese Vorwürfe kommen, warum ist es nicht da? Warum haben sie das jetzt nicht? Warum können sie es mir nicht so schnell? Dann, ja.
Muss einfach nur irgendeine Antwort geben. Also, ja, wegen den Wölfen.
Wegen den Wölfen. Das mache ich dieses Jahr.
Einfach irgend so eine, weil die wollen ja nur eine Begründung. So, ja, das wegen Schwierigkeiten.
Nee, ich sag wegen den Wölfen.
Wegen den Wölfen.
Und dann aber gleich der nächste Kunde.
Ja, also auch selbstverständlich, als sei das die natürlichste Antwort der Welt. Ja, wegen den Wölfen.
Also Leute, ihr habt genug Zeit, euch vor Weihnachten eure Sachen zu sichern.
Was war das schönste Weihnachtserlebnis? Was war das schönste Weihnachtserlebnis
das schönste
im Buchhandel? Das war ja die Frage.
Ich hatte mal eine Kundin, die hat ein Buch gesucht und die hatte super sparsame Angaben, sage ich jetzt mal. Also sie hatte, glaube ich, nur so eine kurze Beschreibung. Und das Witzige war, man hätte dieses Buch nie gefunden, auch nicht bei Google oder sonst was, wenn man es nicht gelesen hat. Und ich hatte es gelesen. Unglücklicherweise hatten wir den Titel gerade nicht da, weil es schon was Älteres war. Und dann hat ich gesagt, ich kann sie halt bestellen. Und sie sagte halt, ja, sie wohnt in Österreich und so. Und da ist halt dann Lieferung. Dann sage ich, okay, wissen Sie was, ich drucke sie Ihnen jetzt mal aus. Dann finden Sie es in Österreich schneller. Und dann ist sie so da gestanden. Und dann hat sie so die Ärmchen ausgestreckt. Und dann haben wir uns umarmt. Aber das war noch vor der Pandemie. Und das war so schön, weil sie halt wirklich so,
oh Gott.
Also so wirklich ganz persönlich einfach total emotional berührt war.
Krass.
Dass ihr halt da jemand jetzt hilft und sagt, ich verdiene jetzt da gerade nichts dran, weil ja nach Österreich liefern ist halt sauteuer und da macht es natürlich mehr Sinn, dass ihr das jetzt dort bestellt. Aber ich druck's ihnen jetzt aus. Das sind für mich 2 Klicks. Und wenn sie das nächste Mal da ist, freut sie sich halt. Und das war dann wirklich so, das habe ich da auch gebraucht an dem Tag, wenn man so Fließbandarbeit, Kunden berät und dann mal kurz da drücke. Aber Leute, fragt eure Buchhändler, bevor ihr sie berührt.
Bitte?
Nee, ernsthaft?
Ja. Warum passiert es öfter, dass es einfach so passiert oder wie?
Ja, also so, ja, passiert schon manchmal. Also von den Typen reden wir nicht, aber was ich sehr schön finde, ist mal so nach dem Chili-Abend, wenn einem dann das Bäuchlein getätschelt wird und gefragt wird, wann ist es denn soweit?
Oh Gott.
Ich hatte einfach so einen weiten Folie und so, ja.
Hurra, okay.
Vor 5 Jahren.
Du als Buchhändlerin, bekommst du gerne Bücher geschenkt?
Ich bekomme nie Bücher geschenkt.
Genau, das habe ich nämlich gefragt. So, oder sagst du lieber so, boah, geh mir weg damit, ich kenne das eh alles schon, hättest mir lieber eine Badekugel geschenkt oder so. Weißt du, das ist natürlich schwierig, dich damit zu beschenken. Das ist, als würdest du, weiß nicht, einer Designerin einen Pulli schenken, eine Modedesignerin. Da kannst du ja nur was falsch machen, oder?
Es ist halt schwierig, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich halt ziemlich klare Vorstellung eigentlich davon habe, was ich will. Aber das Coole ist ja eigentlich am Bücherschenken, dass man ja vielleicht nicht 100% auf den anderen jetzt so eingeht, aber vielleicht auch im Teil, also es sollte schon Sinn sein, dass man auf den anderen eingeht, aber man schenkt ja auch einen Teil von sich selbst her. Dass man sagt, dass man halt sagt, ich möchte, dass du auch an einer Geschichte teilhast, die mich wahnsinnig berührt hat. Und deswegen wäre das schon auch schön. Also ich bin auch auf der Buchmesse zum Beispiel so, dass ich dann, wenn ich mit Vertretern und so rede, dass sie sagen, ja, möchtest du noch ein Buch? Dann sage ich halt oft, ach, gib mir doch einfach eins, das dir wahnsinnig gut gefallen hat. Einfach jetzt gar nicht so, ja, das und das und das so, sondern mal, was du meinst.
Stimmt ja, fällt mir gerade irgendwie erst auf, dass es ja immer so ein Ding ist, man schenkt ja das, was man selber gut findet.
Ja, ja.
Und nicht unbedingt das, wo man sich denkt, also natürlich manchmal schon so ein bisschen oder so, aber man muss es natürlich selber erstmal gut finden, um es dann zu schenken. Aber man geht da tatsächlich irgendwie mehr auf den eigenen Geschmack ein als auf den Geschmack des Gegenübers, oder? Bei der durchschnittlichen Schenkerin oder dem durchschnittlichen Schenker, weißt du?
Ich glaube, das hält sich so, oder es sollte sich zumindest ein bisschen die Waage halten. Also wenn du jetzt sagst, ich fand jetzt das Buch toll, ich weiß, dass es meine Freundin auf verschiedenen Ebenen super triggern wird, aber ich schenke es ihr trotzdem, kein gutes Geschenk. Aber wenn man halt, weil das ist ja das Schöne eigentlich, dass man sagt, ich gebe dir einen Teil von mir selbst, weil mir das Buch so wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich wünsche mir, dass es dir auch gut gefällt. Also das finde ich halt schön.
Ich habe schon gehört, dass anscheinend man immer skurrile Dinge einpacken muss zum Teil beim Weihnachtsgeschenk. Was ist so das Schlimmste, was du bisher einpacken musstest im Buchhandel?
Das Schlimmste war auch Weihnachten. Das war ein Plüschtannenbaum. Der war halt bei den Spielsachen mit dabei. Es war ein Plüschtannenbaum, so quasi aus Stoff, aber mit Deko und Sternen on top. Und es gab halt keine Möglichkeit, den vernünftig, also Bücher kann man ja relativ vernünftig einpacken, aber Plüschtannenbaum, nein. Und dann habe ich halt gesagt, das mache ich jetzt so ein Bonbon oder was draus. Das sah halt furchtbar aus und ich habe halt auch gesehen an den...
Wie groß war das Ding?
So groß wie ein Kinderkopf.
DIN A3. Das wäre ein großer Kinderkopf.
Und ich habe halt einfach schon an den Gesichtern von den Kunden gesehen, so sobald die den Laden verlassen, reißen die das auf und sagen, wir schenken es jetzt ohne Verpackung. Ich habe auch, es tut mir leid. Also, bitte keine Plüschtannenbäume mehr zum Einpacken. Ich war traumatisiert danach.
Okay. Last but not least, was ist für dich das Beste an Weihnachten? Falsch! Es ist diese Folge.
Und die letzte Kategorie der Zubeschenkenden sind heute die Wiederentdecker. Bei den Wiederentdeckern muss es nicht immer das Neueste sein. Die freuen sich einfach, wenn man ihnen tolle persönliche Empfehlungen gibt, Bücher, die man vielleicht selber auch sehr gemocht hat, und darf auch gerne ein Taschenbuch sein. Ein ganz tolles Buch, was auch wirklich so ein Herzensbuch von mir ist, was ich immer wieder extrem gerne empfehle, das ist Alles Licht, das wir nicht sehen von Anthony Durr. Die Geschichte spielt in Frankreich und in Deutschland in den 1930er und 40er Jahren und es geht um zwei Jugendliche, die eben in verschiedenen Handlungssträngen erzählt werden, die auch parallel immer laufen. Das eine ist Werner. Das ist ein Junge, der wächst in Deutschland auf, hat aber ein elsässisches Kindermädchen und lernt auch sehr gut Französisch. Und er interessiert sich wahnsinnig für Technik, besonders für Radios, und baut und schraubt da auch immer. Und als dann aber die Nazis an die Macht kommen, wird Werner aufgrund dieser Begabung irgendwie so ein bisschen rausgepickt. Und er soll halt, als der Krieg eben ausbricht, die Radiosender von der französischen Résistance quasi ausfindig machen. Und das Spannende an Werner ist, man begegnet ihm ja wirklich noch als Kind und wie er dann eben Jugendlicher wird. Und man merkt halt, der steht überhaupt nicht hinter diesem Gedankengut, sondern es ist halt wirklich einfach diese technische Begabung, die ihn in diese Lage bringt. Und er zweifelt da auch sehr dran. Der zweite Handlungsstrang ist ein junges Mädchen in Frankreich, die Marie-Laure. Und das Spannende ist, dass sie blind ist und mit ihrem Vater zusammen aus Paris fliehen muss, als eben die Nazis da einmarschieren. Die fliehen dann nach Saint-Malo, was so eine Halbinsel, so wie so eine Gezeiteninsel ist, so ein bisschen wie der Mont-Saint-Michel. Und da lebt eben der Onkel von ihrem Vater. Sie kommen bei dem unter. Und ihr Vater hat aber was ganz Spannendes im Gepäck. Der war nämlich Mitarbeiter in dem Naturkundemuseum von Paris. Und als eben die Nazis kamen, hat der Museumsdirektor verschiedenen Mitarbeitern bei der Flucht verschiedene Gegenstände mitgegeben, die sie eben in Sicherheit bringen sollten. Und Marie-Laures Vater hat einen Diamanten, der aber verflucht ist. Und man sagt über diesen Diamanten quasi, dass er den Träger eigentlich unsterblich macht, aber dass den Leuten um ihn rum eben unfassbares Leid passieren wird. Und jetzt hat eben diese Familie diesen Diamanten, den sie eben auch vor den Nazis verstecken müssen. Sie kommen bei diesem Onkel unter, der so ein bisschen wunderlich ist und der auch wahnsinnig technisch versiert ist. Und die Geschichten von Marie-Laure und von Werner, so viel kann man verraten, die werden eben parallel erzählt, aber die laufen auch eben auf ein gemeinsames Treffen zu. Und es ist halt wirklich ein Buch, auch wenn es so, ja, Themen wie Krieg und so, es ist gar nicht so im Vordergrund, sondern es ist wirklich einfach die Geschichte von diesen jungen Menschen, die halt versuchen, durch diese Zeit zu kommen. Und es ist wahnsinnig emotional. Es ist ein extrem schönes Buch, wo man auch einfach weinen kann, weil es gut tut und so. Kennst du das? Manchmal muss man.
Ja, voll.
Und also das ist halt wirklich gerade so ein Geschenk für Leute, die Frankreich mögen oder die sich gerne schon mit historischen Sachen gerne auseinandersetzen, ohne dass es jetzt so ein, ja, 0815 historischer Roman ist, sondern es ist wirklich eine spannende Geschichte, es sind tolle Protagonisten und wirklich so eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das verschenke ich selber auch immer ganz gern. Auf Instagram haben wir euch dieses Mal gefragt, ob ihr noch jemanden beschenken möchtet und dafür ein ganz besonderes Buch braucht. Und da haben wir eine Nachricht von Larissa bekommen.
Moin, hier ist Larissa aus Hamburg. Ich brauche eure Hilfe. Und zwar suche ich für meinen 13-jährigen Bruder einen tollen Comic oder eine tolle Graphic Novel, die nicht unbedingt so einen geschichtlichen Hintergrund hat, die vielleicht so das jugendliche Leben, die jugendlichen Probleme so ein bisschen aufarbeitet. Wenn ihr mir da helfen könntet, wäre das echt toll. Eure Larissa.
Ja, Mensch, Andrea, hier dein Fachgebiet, dein Lieblingsgebiet.
Wobei es ein bisschen fies ist, dass es keinen geschichtlichen Hintergrund haben darf, weil da wird mir sofort...
Man kann nicht alles haben im Leben.
Nee, man kann nicht alles haben. Nee, bei 13. So.
Aber Geschenke kann man haben.
Geschenke kann man haben. Was nämlich richtig schön ist eigentlich für das Alter, das sind die Bücher von Riyad Satouf. Der Araber vom Morgen hat er die Graphic Novels gemacht und der hat auch eben eine Reihe für Jugendliche gemacht, die heißt Esthers Tagebücher. Das sind Comics, da ist quasi jede Seite immer eine Geschichte und es gibt, ich glaube, 5 Bände inzwischen. Es geht halt los, als Esther 10 ist und ist jetzt bis sie 14 ist. Also man kann da direkt den Band für 13-Jährige zum Beispiel nehmen. Und ich habe aber immer das Problem, dass wenn was für Jungs gesucht wird, wo dann ein Mädchen die Hauptperson ist, dass dann da viele immer davor zurückschrecken. Und das finde ich so schade eigentlich. Also es sind keine Geschichten so über Girlitum oder sonst was, sondern es sind halt einfach so, ja, was beschäftigt Kinder in dem Alter. Das ist dann so, wie der Hamster stirbt zum Beispiel oder halt Stress mit den Eltern, mit den Lehrern. Und die sind wirklich immer ganz, ganz witzig und frech gemacht und die fand ich ganz, ganz toll. Und wenn du deinen Bruder überreden kannst, vielleicht doch mal was mit ein bisschen geschichtlichem Hintergrund zu lesen. Komm, weil die Graphic Novel...
At least try.
Ja, try. Na, die Graphic Novel Adaption.
Die Traffic Novel, das ist einfach eine richtige Verkehrsgeschichte. Das ist einfach so irgend so eine Veröffentlichung vom Bundesverkehrsministerium. Die Traffic Novel. Oh Gott. Da ist Andreas Scheuer dafür verantwortlich. Furchtbar.
Also die Graphic Novel Adaption von Wer die Nachtigall stört von Harper Lee, die ist nämlich richtig gut. Das kann man auch in dem Alter schon lesen. Und diese ganze Geschichte mit Rassismus und was, das ist ja leider auch immer noch brandaktuell. Also das ist wirklich eine tolle Graphic Novel. Die hat mein Sohn auch gern gelesen.
Ich weiß sogar noch eine Graphic Novel.
Nein.
Quality Land. Gibt's jetzt als Graphic Novel.
Aber willst du einem 13-Jährigen eine Graphic Novel empfehlen, wo ein Delfin-Dildo drin vorkommt, möchtest du das dann erklären?
Wenn der Internetzugang hat, dann kann er auch Quality Land als Graphic Novel lesen. Auf jeden Fall.
So, das war jetzt unsere Weihnachtsfolge mit ganz vielen Tipps.
Die gerade schöne Weihnachtsfolge.
Mit ganz vielen Tipps und Empfehlungen für euch. Und das war jetzt auch erstmal unsere letzte Folge für dieses Jahr. Wir gehen jetzt nämlich in Winterpause.
Brauchen auch mal ein bisschen Erholung, Leute.
Ja, ich muss jetzt im Laden stehen und mal so richtige Bücher in echt verkaufen an all die Leute, die Weihnachtsgeschenke suchen. Und du musst eins schreiben.
Ich muss eins schreiben, genau. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Das wird schon. Vielleicht, also bis zur nächsten Folge zumindest fertig wäre, das wäre cool. Aber ich habe auf jeden Fall einiges zu tun.
Ja. Wir melden uns also im nächsten Jahr wieder bei euch. Bis dahin könnt ihr aber zumindest mich in der Buchhandlung besuchen. Max, wenn es Corona-bedingt geht, wieder auf Poetry Slams vielleicht.
Ja, mal gucken, wie das mit den Veranstaltungen ist und dann Slams und Comedy stattfinden kann. Aber schauen wir mal.
Und wenn ihr nicht in München seid, Buchempfehlungen bekommt ihr bei Hugendubel echt auf allen Kanälen über hugendubel.de, über die App. Ihr könnt uns WhatsApp schreiben und weiß da gar nicht. Also wir haben für jeden Geschmack was dabei.
Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen. Also auf sozialen Medien, nicht im echten Leben, das wäre creepy. Auf Instagram zum Beispiel auf seiteanseite.podcast. Ansonsten könnt ihr uns abonnieren auf mittlerweile echt vielen Sachen. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, überall anders, wo es Podcasts gibt. Lasst einen Daumen hoch da und einen Kommi und wie die jungen Leute heute zu Dingen sagen wie Kommentaren und Likes. Frohe Weihnachten.
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. Ciao.